Ja, ich habe von der Jugend gelernt, ja, ihr heißt nicht mehr irgendwie Gemeindeleute, sondern ihr heißt Churchies. Ja? Absolut cooler Name. Und ich freue mich, dass ich heute Morgen bei euch sein darf. Ihr fragt euch sicherlich, was macht der denn noch immer hier? Ja? Warum ist denn der immer noch da? Das wird sich bald ändern, denn ihr seid privilegiert. Ihr seid nach meinen Eltern und den Eltern von meiner Frau, vielleicht noch ein, zwei andere, die Ersten, die es mit erfahren dürfen, dass wir jetzt ein Ausreisefenster haben, wann wir in die Mission starten, und das wird sein nächsten Juli oder August. Der genaue Termin steht noch nicht, aber das wird noch kommen. So werden wir also nächstes Jahr definitiv auf die Philippinen ausreisen und werden dort gemeinsam mit amerikanischen Missionaren dem Herrn dienen in einem Kids Feeding Program, wo wir den Kindern in armen Vierteln fünfmal die Woche warme Mahlzeiten geben werden, ihnen von Jesus erzählen werden, dass sie Jesus den Retter annehmen. Und dann werde ich schwerpunktmäßig mit Asia Pacific Media auch, das ist auch ein amerikanischer Missionar, der das macht, die in ganz Südostasien Zentren haben, Medienzentren, um Medien herzustellen, um unerreichte Menschen in ganz Südostasien mit dem Evangelium zu erreichen, über Internet, über Radio, über Zeitschriften und was es da so alles gibt. Und da werde ich also mitarbeiten und mithelfen, dass die Verlorenen in Südostasien errettet werden, ja? Die brauchen auch Jesus, und da gibt es noch viele, viele Länder, die verschlossen sind für das Evangelium, und da wollen wir rein, ja? Und da wollen wir Gottes Botschaft hineinbringen, dass auch diese Menschen von der guten Botschaft hören. Ja, wir haben mittlerweile 75% unseres benötigten Budgets, also ihr seht, wir sind noch nicht bei 100% angekommen, aber der Rest wird auch noch reinkommen, und wer Herzensfreudigkeit hat, da noch was dazu zu tun, darf das gerne tun. Unsere Flyer liegen vorne aus, oder ihr sprecht uns einfach direkt an. Das ist ein kleiner Werbeblock an dieser Stelle von mir. Gut, dann dürfen wir jetzt voller Freude, dass wir in die Mission gehen und wir jetzt Gottesdienst haben und voller Tatendrang durchstarten in die Predigt. Und wir haben eine neue Predigtreihe, die ich heute einleiten darf. Es ist total eine Ehre für mich, das zu tun. Und diese Predigtreihe haben wir überschrieben mit dem Obertitel Unendlich. Und jetzt kann man sich da unendlich viele Gedanken machen, was es bedeutet, unendlich. Und wir haben uns gesagt, wir werden das an jedem Sonntag mit einem Untertitel ergänzen. Aber ich möchte euch ein bisschen was von dem Herz, was hinter diesem Unendlich steckt, mitteilen. Unser Herz ist es für die Adventszeit, dass Menschen, die Gott noch nicht kennen, gerade jetzt in dieser Zeit, wo alles so auf Weihnachten zuläuft, Gott irgendwie mit Gott in Begegnung kommen, Gott kennenlernen, diesen Retter einfach erkennen. Und wir wünschen uns, und das ist echt unser Herzensanliegen mit dieser Predigtreihe, dass die Menschen dieses Geschenk von Weihnachten, dass der Retter gekommen ist, für sich und ihr Leben annehmen. Denn ohne Weihnachten gäbe es auch kein Ostern, ja? Nur mal an der Stelle bemerkt, weil wir sagen immer, Ostern ist das größte Fest, aber hätten wir nicht Weihnachten vorher, dann würde es gar kein Ostern geben. Ja? So von daher ist Weihnachten mindestens genauso wichtig wie Ostern, denn da ist unser Retter geboren. Er hat sich erniedrigt, er ist vom Himmel runtergekommen auf diese Welt und hat sich Mensch zu Mensch, ist Mensch geworden und ist dann an Ostern für uns Menschen dann ans Kreuz gegangen und gestorben. So, und in diesem Zusammenhang mit unserem Thema Unendlich wollen wir ein Projekt mit euch starten. Wir haben das Projekt, und ich habe das Projekt mal einfach auch Unendlich genannt, also Predigtreihe Unendlich und Projekt Unendlich ist einfach zu merken. Und in diesem Projekt geht es darum, dass ja, wir auch gerade in der Adventszeit viel Trubel haben, viel Stress, ja, Shopping, Licht ist überall, viele Musik und. Und wir so oft von dieser Zeit irgendwie überrannt werden oder irgendwie bestimmt werden. Und dass eben genau in dieser Zeit der gute Hirte, nämlich Jesus, einen Zugang findet zu den Menschen. Und dafür wollen wir besonders beten in dieser Zeit. Und dazu wollen wir euch einladen, das da mitzumachen. Und zwar haben wir eine Webseite, wenn du mal einblendest, genau, gemacht. Und zwar wollen wir hier mal alle Namen sammeln von Menschen aus deinem Umfeld, so ein, zwei, drei Namen, die dir so einfallen, für die du in der Adventszeit beten willst. Geht mal bitte noch nicht drauf, ich möchte noch ein paar Worte dazu sagen, bevor ihr da schon alle drauf rumklickt. Und dann wollen wir jeden Sonntag bis Weihnachten oder bis Silvester, glaube ich sogar, dann uns Zeit nehmen am Sonntagmorgen Gottesdienst, um dann für diese Menschen, die auf dieser Folie dann nachher stehen werden, einfach auch zu beten, dass sie Jesus kennenlernen. So, wie funktioniert das Ganze? Es ist ganz einfach, du brauchst ein Smartphone. So, wer kein Smartphone hat, der kann sich das vom Nachbarn gleich mal ausleihen. Und wenn du mal oben draufklickst, Joy, auf diese Zeile gehen sie auf www.menti.com. Ja, wenn du einmal draufklickst mit der Maus, kommst du da hin? Nee, kannst du gar nicht. Schade. Okay, egal, ich erkläre es einfach so. Ihr geht also auf diese Seite www.menti.com. Dann öffnet sich ein Fenster und da könnt ihr einen Code eingeben. Der Code steht ganz rechts, 715752. Ja, wenn ihr den eingebt und abschicken sagt, dann kommen drei neue Felder. Da könnt ihr jetzt drei Vornamen eingeben von Menschen, für die ihr beten wollt in der Adventszeit. Genau. Und wichtig, bitte nur Vornamen, ja? Keine Nachnamen, weil wir wollen niemanden hier bloßstellen oder öffentlich stellen und vielleicht auch keine Abkürzung, die man jemandem zuordnen kann, so wie Keks zum Beispiel. Ja? Da wissen wir alles, der Michael Reetz. Also sowas auch nicht, sondern wirklich nur allgemeine Vornamen. Und ihr seht schon, die ersten fünf haben schon eingegeben und da entstehen schon, betet jemand für mich oder vielleicht auch jemand anders, egal. Und so wollen wir das jetzt einfach während dem Gottesdienst mal laufen lassen und ihr könnt ja da drauf gehen, auf jeder meiner Folien wird es auch nochmal draufstehen mit der Webseite und dem Code. Und dann dürft ihr heute ausnahmsweise mal während meiner Predigt auch da was eintippen. Und wenn du jetzt kein Smartphone hast, könnte ja sein, dann guck doch mal, ob irgendeiner neben dir ein Smartphone hat und dich mal kurz deine drei Namen über sein Smartphone da eintippen lässt. Und dann wollen wir mal gucken, wie viele Namen wir am Schluss da haben und für welche Leute wir dann beten werden. So, dann blende mal die Folie wieder aus. Das lassen wir jetzt noch ein bisschen geheim, damit es ein bisschen Überraschungseffekt ist. Habt ihr es verstanden, wie es geht? Okay, also ihr geht auf diese Webseite www.menti.com, gebt den Code ein, den ihr gleich wieder seht und dann könnt ihr da Schritt für Schritt durchgehen. Genau, so, dann starte ich jetzt mit meiner Predigt, was ja eigentlich auch schon zur Predigt gehört, aber genau, mit loslegen. Ich trage schon seit einiger Zeit ein Thema in meinem Herzen mit mir rum für heute Morgen und als meine Frau Dagmar mich gestern gefragt hat, von der soll ich euch übrigens ganz, ganz lieb grüßen, die ist heute in der Markuskirche, hat da einen Dienst. Als meine Frau mich dann gestern gefragt hat, was ich denn heute predigen werde, dann sagte sie, ja, sie hat den gleichen Impuls für den heutigen Sonntag, was für mich schön ist, weil das so ein bisschen das bestätigt, was mir auf dem Herzen liegt. Und ich bin echt gespannt, was Gott heute Morgen tun wird. Und ich glaube, dass diese Adventszeit, in die wir uns hineinbewegen und, oder in der wir heute drin sind, wirklich etwas bewegen kann in unserer Gemeinde, in unserer Stadt, bei den Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen. Und ich möchte euch zu Anfang einen kurzen Trailer von einem Video, von einem Film zeigen und dann geht's weiter.
In 20 Sekunden fahre ich los.
Na dann Beeilung, meine Süße.
Soll die Prinzessin ein rotes Kleid haben, so wie meins?
Ganz genau.
Wo ist Missy?
Missy! Wo ist Missy?
Tut mir leid, Mac, keiner hat sie gesehen.
Missy!
In meinem Briefkasten lag ein Brief, aber es waren keine Spuren im Schnee.
Du willst doch nicht wieder dorthin zurück, oder?
Irgendwas muss ich tun.
Du weißt, dass das keine gute Idee ist.
Eine verrückte Idee, aber was soll ich sonst tun?
Ich habe drin Feuer gemacht, falls Sie sich aufwärmen wollen.
Mackenzie Allen Phillips. Darauf habe ich mich schon sehr gefreut.
Kenne ich sie?
Nicht sehr gut, aber daran werden wir arbeiten.
Sie wollen, dass ich ihm verzeihe. Ich will, dass er leidet, so wie ich gelitten habe.
Sie wünschen sich ein Leben ohne Schmerz?
Ja.
Das gibt es nicht.
Sie können das schaffen.
Ich kann nicht.
Allein können Sie es nicht.
Ich kann nicht.
Okay.
Meine Verlobte glaubt.
So, ich möchte gar nicht auf die theologischen Inhalte dieses Films eingehen. Da wird nämlich ab und zu mal ein bisschen hin und her diskutiert. Aber ich möchte auf einen Aspekt in diesem Film eingehen, der für heute Morgen wichtig ist. In diesem Film geht es darum, dass ein kleines Mädchen, während der Vater gerade seinen Sohn rettet vorm Ertrinken, entführt und dann auch getötet wird. Und nachdem er den Jungen dann, also nachdem es dem Jungen gut geht und der Vater aus dem Wasser rauskommt, will er zurück zu seiner Tochter laufen und seine Tochter ist weg. Sie ist nicht mehr da. Er sucht den ganzen Campingplatz ab, weil er denkt, seine Tochter spielt irgendwo mit den Kindern, mit den anderen Kindern, mit den anderen Mädels irgendwie. Und auch da stellt sich heraus, dass das nicht so ist und das Mädchen ist einfach weg. Die Polizei wird gerufen, kommt mit einem Großaufgebot an Polizisten und Hunden, um nach diesem kleinen Mädchen zu suchen. Und später wird das rote Kleid des kleinen Mädchens in einer Hütte im Wald neben einer Blutlache gefunden und die Polizei ist sich sicher, dass das Mädchen tot ist. Die Eltern sind am Boden zerstört und wissen nicht, was sie tun sollen. Ihr Lieben, ich glaube, das ist eine der grausamsten Dinge, die Eltern passieren kann, wenn die Kinder entführt werden und man nicht weiß, wo sind die Kinder, wie geht es den Kindern, was wird gerade mit den Kindern gemacht, was passiert gerade mit ihnen. Und als ein Vater von zwei wundervollen Kindern schmerzt mich schon allein der Gedanke daran, dass sowas passieren könnte, macht mir schon Angst, ja, und lässt mir so einen kalten Schauer in den Rücken runtergehen. So eine Situation, die wünscht man absolut niemanden. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und mein Thema heute Morgen lautet unendlich vermisst. Und in der Bibel gibt es einen Vers, der mich in Bezug auf dieses Thema sehr berührt, in Lukas 15, Vers 24. Ihr kennt diesen Vers alle, wenn ihr ihn gleich hört. Da steht, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Stellt euch vor, euer Kind wäre entführt worden. Du weißt nicht, wo es ist, du weißt nicht, wie es ihm geht. Aber eines Tages steht ein Kind vor der Tür und ist wieder da. Und ich glaube, man kann diese Freude, die dann in dem Herzen eines Elternpaars oder im Herzen des Vaters oder der Mutter entsteht, die kann man überhaupt nicht beschreiben und die kann man auch gar nicht ergreifen. Aber das ist einer der schönsten Momente dann, wenn sowas passiert ist, wenn das Kind wieder zurückgekommen ist. Und in der Bibel gibt es eine ähnliche Geschichte, ziemlich am Anfang entscheiden sich zwei Menschen dazu, ihren eigenen Weg zu gehen und Gott zu verlassen. Es beschreibt jetzt zwar keine Entführung, aber etwas, was dem ziemlich ähnlich kommt. Und als die Menschen Gott verließen, dann ging Gott herum und rief, Mensch, wo bist du? Mensch, wo bist du? Er suchte den Menschen. Die Menschen waren Adam und Eva. Mensch, wo bist du? Und der Tag war der Tag, an dem Adam und Eva in die Frucht gebissen haben und das Paradies verlassen mussten und sich beziehungsweise erst versteckt haben vor Gott und dann das Paradies verlassen mussten. Der Tag, an dem die Menschheit in Sünde fiel und verloren ging. Seit diesem Tag leben wir in einer gefallenen Welt. Wir werden in eine gefallene Welt hineingeboren, in einer Welt, die nichts von Gott wissen will. Aber dann, vor circa 2000 Jahren, passierte etwas, was absolut beeindruckend ist. Dieser Gott, der den Menschen im Garten suchte, liebte die Menschen immer noch so sehr, dass er seinen eigenen Sohn in diese Welt schickte, damit wir Menschen nicht mehr für immer verloren sind, sondern wieder einen Zugang zu Gott haben können, einen Weg haben, um nach Hause zu kommen. Ich habe euch eine kleine Animation mitgebracht, also wir machen ein bisschen Multimedia-Gottesdienst. Ich gehe ja auch in der Medienarbeit, aber eine kleine Animation mitgebracht von dem Predigttext, den ich jetzt auch gleich dann im Anschluss an die Animation lesen werde und wir gucken uns das einfach mal an.
Thank you.
Okay, ich denke mal, ihr wisst schon, um welche Geschichte es geht, oder? Um das verlorene Schaf. Und ich lese einfach mal die Geschichte, wie sie in der Bibel steht. Ihr dürft gerne mitlesen an der Leinwand. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen das Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es sich auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Eine Hammer-Story, wie ich finde, und über die möchte ich mit euch gerne zusammen ein bisschen nachdenken. Und wir gucken mal, steigen mal ein in die ersten Verse. Da steht, es nahten sich ihm aber Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Jetzt stellt euch doch mal folgende Situation vor. Also ich stelle mir das so vor. Wir sitzen hier im Gottesdienst. Auf einmal geht hinten die Türe auf und es kommen so eine ganze Gruppe von Rockern und Punkern, ja, die hier reinkommen in unseren Gottesdienst mit so Ketten und schwarzen Klamotten und Springerstiefel und so irgendwie einen lustigen Haarschnitt da oben am Kopf. Die kommen hier rein, setzen sich hier vorne in die erste Reihe und in die zweite Reihe, setzen sich dahin. Warum? Weil sie unserem Frank beim Predigen zuhören möchten. Super, ne? Ja, Amen. Einer hat's verstanden. Und dann, oder sag mal anders, wenn das passieren würde, das wäre für mich erstmal befremdend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde schon erstmal so, okay, was passiert jetzt? Ja, erstmal so, okay, ein bisschen vorsichtig sein und so, ja. Und dann geht der Frank nach dem Gottesdienst mit den Jungs, ja, geht dann rüber zur Dönerbude, setzt sich draußen auf den Bordstein und isst mit denen eine Pommes rot-weiß. Auch irgendwie komischer Gedanke, oder? Also ist irgendwie so, ne? So, aber genau in so einer Situation befanden sich hier die Pharisäer und die Schriftgelehrten, ja? Da kam jetzt also die Gruppe von Zöllner und die Gruppe von Sündern, die eigentlich nichts zu suchen haben bei den Typen, ja, bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, und die kommen jetzt da an und Jesus nimmt sich Zeit für die. Und die waren völlig außer sich, weil sie sagten, was soll das? Ja, die haben hier nichts zu suchen, die gehören nicht dazu, die sind doch Sünder und was, ja, wie können die mit dem Sohn Gottes essen? Ja, wie geht das denn? Warum ist der nicht mit uns? Wir sind doch die Heiligen, wir halten uns an die Gebote, an die Gesetze, wir kennen die Schrift, wir wissen doch alles. Aber Jesus isst mit den Zöllnern und den Sündern und tauscht sich aus und dann spricht er zur ganzen Menge und erzählt dieses Gleichnis. Und er sagt in Vers 4, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. So, ich möchte mal hier reinfragen, wer von euch, der 100 Schafe hat und wenn er eins von ihnen verliert, würde nicht die 99 in der Wüste stehen lassen, bis er das eine gefunden hat. Also wer von euch würde das so machen? Also wer würde die 99 stehen lassen und das eine Schaf suchen? Wer würde das machen? Okay, es sind nicht viele. Ich dachte, würden mehr sagen, dass sie das eine Schaf suchen würden. Ihr sind doch gute Christen, oder? Mensch. Und wer würde also jetzt das eine Schaf da irgendwo draußen verrotten lassen und verrecken lassen und die 99 sich kümmern? Ja? Okay, also ihr seid wenigstens ehrlich. Super. Also die Antwort, die Jesus uns hier ja quasi in den Mund legt, ist ja, dass wir sagen, wir lassen die 99 stehen und suchen das eine. Aber wenn ich unsere Kultur und unsere Werte in unserer Gesellschaft anschaue, dann sieht das ganz anders aus. Unser Leben ist darauf ausgebaut, dass ein kleiner Prozentsatz der Dinge in unserem Leben scheitern kann. Was nicht unbedingt schlimm ist, ja. Jedes Schuljahr wird begonnen mit dem Wissen, dass nicht alle Schüler das Schuljahr abschließen werden. Ist so. Ja, ist Schade, aber es ist leider Realität. Und es gibt auch eine Abbrecherquote jedes Jahr in den Schulen. Schlimm ist es nur, wenn man betroffen ist davon. Wir wissen das, dass es so ist. Oder wir nehmen es auch in Kauf. Oder bei Ehen ist es ähnlich. Ja, nicht jede Ehe, die geschlossen wird in Deutschland, ist erfolgreich. Es ist absolut traurig, aber es ist wahr. Und unsere Gesellschaft akzeptiert das irgendwie. Ja, sie sagen, okay, ist halt so. Wir freuen uns, wenn die Beschäftigungsquote steigt und die Arbeitslosenquote sinkt, aber es wird nicht jeder in Deutschland Arbeit haben. Ist auch so, nehmen wir auch hin. Ist halt so. Mein Chef sagt immer, 80% reichen. Ja, also 100 brauchen wir nicht, 80 reichen. Für uns ist es doch nicht schlimm, ein Schaf zu verlieren, oder? Das ist 1% von 100. Also 1% ist vernachlässigbar. Wenn ich jetzt so in meine Selbstständigkeit reinschaue und ich habe einen Kunden und der wird jetzt 1% weniger zahlen am Ende, wenn ich eine Rechnung stelle, würde ich sagen, okay, also deswegen gehe ich jetzt nicht vor Gericht. Ja, in der Regel, also außer es ist eine ganz, ganz hohe Summe, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? So 1%, ja, das können wir hinnehmen. Ja. Zu oft geben wir zu schnell auf und nehmen die Fehlerquote in Kauf oder die Fehlquote. Man kann nicht alle gewinnen. Das ist oft so unser Denken, geprägt von unserer Kultur und unserem Wertesystem. Aber das Reich Gottes ist anders an der Stelle. Gott liebt jedes einzelne Schaf unendlich. Und er vermisst jedes einzelne Schaf, was nicht in seiner Herde ist, unendlich. Jedes Schaf ist wie ein eigenes Kind für unseren Gott. Und ganz ehrlich, wenn wir unser Kind verlieren würden, wir würden alles tun, alles in Bewegung setzen, wir würden echt Geld in die Hand nehmen, was wir alles haben, alles würden wir tun, nur damit dieses Kind gefunden wird. Du bist Gott wichtig. Egal, wo du herkommst, egal, wie du aussiehst, egal, wie du riechst, egal, wer du bist, egal, welchen Stand du hast, du bist Gott wichtig. Und er würde 99 Schafe nachstehen lassen, um dir nachzugehen. Vers 5. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich auf die Schultern voller Freude. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem Schaf. Mal einblenden bitte. Da ist es. Was im Dreck liegt. Lecker, oder? Also das Schaf sitzt richtig im Dreck fest. Und jetzt stellt euch Folgendes vor. Der Hirte kommt, nimmt seine zwei Hände, die eine Hand ist Gnade, die andere Hand vielleicht Freiheit oder Güte und zieht dieses Schaf aus dem Dreck heraus und legt es sich auf die Schultern. Und wisst ihr, was dann passiert? Der Schäfer trägt das Schaf durch den Dreck. Und so ist Gott mit uns. Er lässt uns nicht im Dreck verrecken, sondern er holt uns raus und er trägt uns durch den Dreck hindurch, hinein in seine Herde, in seinen Stall. Und da werden wir gepflegt, da werden wir gehegt, da werden wir sauber gemacht. Und es geht uns gut, wir werden versorgt mit allem, was wir brauchen. Wir können Psalm 23 lesen, der gute Hirte. Ja, es wird uns gut gehen, wenn wir in der Herde sind. Aber der gute Hirte, der holt uns da raus und trägt uns raus durch den Dreck hindurch. Und wenn wir im Dreck liegen, dann kommt Jesus mit seiner Gnade und seiner Freiheit, seiner Güte in dein Leben und zieht dich aus dem Dreck raus und hebt dich auf seine Schultern, trägt dich durch den Dreck deines Lebens hindurch und du brauchst dir keine Gedanken mehr machen über den Dreck, der irgendwo da hinten liegt, der ist weg. Wenn der Hirte nicht gekommen wäre, auch bei dem Schaf hier, wenn da keiner gekommen wäre, um es zu retten, wäre dieses Schaf elendlich verendet. Es hätte keine Chance mehr gehabt, da irgendwie nur rauszukommen aus eigener Kraft. Und ihr Lieben, wir sind verlorene Schafe, solange wir Christus nicht in unserem Leben haben. Und solange Christus uns nicht gerettet hat. Wir haben keine Chance, aus dem Dreck der Sünde rauszukommen, es sei denn, es kommt ein Retter und rettet uns. Wir brauchen diesen Retter, Jesus. Wir brauchen diesen guten Hirten, der uns unter dem Dreck herausholt und uns rettet. Und mir ist noch ein Gedanke wichtig an der Stelle, der mir gerade auch nochmal bewusst wird. Die Schafe, von denen in diesem Text geredet sind, sind ja nicht nur die Verlorenen. Es sind ja auch Menschen, die bereits zur Herde gehört haben und von der Herde weggegangen sind. Ja? So ein Schaf, wenn es dann irgendwo da hinten so eine grüne Wiese sieht, oh lecker, dann läuft es dahin. Und dann sieht es da hinten, hinter dem Hügel ist noch eine schön grünere Wiese, dann läuft es dahin. Und dann läuft es dann da raus, weil da drüben ist noch eine schönere grüne Wiese und irgendwann ist es weg. Und das sind die Dinge, die uns einfach wegziehen von Gott. Und wir fangen an, so einen Schritt in irgendeine Richtung zu machen. Irgendwas gefällt uns gut. Oh, das wäre toll, ne? Ist nicht so schlimm. Oh, da hinten ist noch was Schöneres. Und wir gehen Schritt und Schritt und Schritt und weiter. Und irgendwann sind wir raus. Weil eine Charaktereigenschaft von Schafen ist, sie sind dumm. Jetzt will ich euch nicht alle als dumm bezeichnen, ja? Also keine Angst. Aber das Problem bei den Schafen ist, die finden nicht mehr zurück. Ja, die laufen immer nur weiter und sehen wieder, was da vorne ist und dann laufen sie wieder weiter, aber sie denken nicht darüber nach, was sie tun und wissen auch nachher nicht mehr, wie sie den Weg wieder zurückfinden zu ihrer Herde. Und das macht das eben so kompliziert. Und deswegen ist es wichtig, dass da der Retter ist und dass der Retter sie holt. Okay, Vers 5 hatten wir gelesen, dann kommen wir Vers 6 und 7. Da steht, und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Und nochmal auf den Anfang zurückzukommen, wenn ein Kind zurückkommt oder gefunden wird nach einer Entführung, werden nicht nur die Eltern sich freuen, sondern die ganze Stadt wird mitfeiern, wenn nicht sogar das ganze Land oder die ganze Welt, weil es irgendwie durch die Medien gegangen ist, die werden sich freuen, dass dieses Kind wiedergefunden wurde. Ich erinnere mich an letztes Jahr, ihr wisst das sicherlich auch noch alle, da waren diese 11 Jungs, diese 11 Fußballjungs in Thailand in dieser Höhle eingesperrt. Es ging durch die ganze Weltpresse, die waren verloren, ja, die waren da drin, die kommen dann nicht mehr raus. Und als sie dann gerettet waren, dann ist eine riesen Erleichterung durch die ganze Welt gegangen, ja, weil diese Kinder nach Hause gekommen sind. Und so können wir uns das vorstellen, ja, wenn wir nach Hause kommen in den Himmel, Mensch, der ganze Himmel, der atmet auf und sagt, oh Gott sei Dank, er ist da. Du bist dabei, er ist zu Hause. Wir freuen uns und da gibt es eine riesen Party und wenn wir hier in der Gemeinde sind und jemand bekehrt sich, ey, dann sollen wir uns freuen, sollen wir eine Party machen und wir sollen allen davon erzählen, was Tolles passiert ist bei uns im Gottesdienst, dass da jemand gekommen ist, der verloren war, der wiedergefunden ist und der gerettet ist. Darum geht's, Leute, das ist, warum wir hier zusammenkommen. Wir wollen den Menschen erzählen, hey, da ist ein Retter, der will uns retten und der will uns frei machen und der will uns Ewigkeit schenken. So, jetzt geht's mit mir durch hier. Ja, jetzt muss ich wieder zurückfinden hier. Genau, also ein paar Verse weiter in dem gleichen Kapitel ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und da steht, aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Es gab eine fette Party und alle sollten es mitbekommen, dass ein verlorenes Schaf, ein verlorener Sohn wiedergefunden war. Ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Ich habe meine Predigt überschrieben mit dem Titel Unendlich vermisst. Warum habe ich das gemacht mit vermisst? Weil mir das so wichtig geworden ist, dass wir das verstehen, dass Jesus und Gott jeden verlorenen Menschen vermisst wie ein Kind, was nicht zu Hause ist. Es ist aus seiner Priorität ganz oben. Und wir sind die 99, die zu Hause bleiben, wenn er eins sucht. Um die Prioritäten klar zu machen an der Stelle. Nicht, dass er uns weniger liebt oder so, aber er würde uns hier stehen lassen, um rauszugehen, um einen Sünder zu retten. Und Jesus ist 24 Stunden, 7 Tage die Woche unterwegs, um Menschen zu suchen, zu finden und zu retten. Und er gibt nicht auf. Er sagt nicht, na gut, dann sind halt 3 nicht dabei, sondern er sucht weiter und er macht weiter. Und deshalb ist er auf die Welt gekommen an Weihnachten. Und deshalb ist er ans Kreuz gegangen an Ostern, damit die verlorenen Schafe dieser Welt gerettet werden können. Und unsere Aufgabe ist es, diese Information, dass dieser Retter da ist und dass er retten will, so weit wie möglich zu verbreiten und das bekannt zu machen, uns darüber zu freuen, wenn Menschen sich bekehren und unseren Nachbarn zu erzählen, da ist wieder einer gerettet worden, auch wenn er es vielleicht nicht versteht, aber er soll verstehen, da ist was Besonderes passiert. Der gute Hirte ist da und will retten. Und aus diesem Grund wollen wir auch dieses Projekt unendlich machen. Wir wollen die Menschen, die noch nicht gerettet sind, wieder in den Fokus holen. Gott bitten, ihre Herzen zu berühren, damit sie sich retten lassen und gerettet werden. Und jetzt lass uns mal auf die Folie schauen, wie viele Namen da stehen. Kannst du mal die Folie einblenden? Ich liebe Technik. Aber immer nur, wenn sie funktioniert. Also bei mir ist es da. Okay, ich würde Folgendes vorschlagen, bevor wir jetzt lange rummachen. Ich würde jetzt beten, dann mache ich einen Screenshot auf meinem Handy von den ganzen Namen, die da draufstehen, schicke es an die Technik. Reinhard, du machst weiter. Und wir nehmen uns gleich nochmal Zeit, um dann für die Menschen zu beten. Ist das okay? Oder Jenny macht weiter und dann nehmen wir uns danach nochmal Zeit, dafür zu beten. Ja? Alles klar, ich bete nochmal. Lieber Gott, wir danken dir dafür, dass du der rettende Vater bist. Wir danken dir dafür, dass du der Hirte bist, der die 99 Schafe zurücklässt, weil er ein Schaf vermisst. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass du die Menschen dieser Welt vermisst und dass du dich auf den Weg gemacht hast, sie zu suchen und sie zu retten, Jesus. Möchte ich bitten, dass wir unseren Blick wieder neu darauf ausrichten, Herr, dass du retten willst, dass du Menschen gewinnen willst, dass du Menschen erretten möchtest, Herr Jesus. Und wir bitten dich für alle Menschen, die noch nicht errettet sind, dass sie ihre Herzen aufmachen und, Herr, wirklich dir offene Türen geben, damit du sie retten kannst, Herr Jesus. Danke für diesen Sonntagmorgen-Gottesdienst, danke für die Predigt, Herr, danke, dass du gesprochen hast heute Morgen und danke, dass du so ein Herz hast für uns Menschen, dass du uns nicht weggeworfen hast, nachdem wir gesündigt haben, sondern dass du uns so sehr liebst, dass du auf die Welt gekommen bist, um uns zu retten. Amen.